Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Welcome back.
Ja, wir sind auch wieder sehr auf den letzten Drücker.
Wirklich auf den letzten Drücker. Ich muss zu meiner
Schande,
danke, sagen, dass ich wirklich heute auch erst die Geschichte habe schreiben können, weil diese Woche wieder so viel los war.
Also und heute ist Donnerstag.
Heute ist Donnerstag.
Veröffentlichungsdatum.
Genau. Ihr kriegt die Folge gleich direkt auf die Ohren, sobald wir fertig sind.
Ja.
Also jetzt, in diesem Moment, wo ihr sie hört. ja, aber wir sitzen hier wieder zusammen und ich habe meine Geschichte heute fertig geschrieben, weil ich die letzten beiden Tage auf einem Firmen-Event war in Austria. Sehr schön übrigens, war ganz hübsch. Ich habe nicht so viel von Bregenz gesehen, aber wir waren mal kurz auf dem Bodensee mit dem Schiff und das war sehr lustig und schön. Also
schön.
Hat Spaß gemacht.
Feini.
Ja. Und ja, ich war ganz dankbar, dass wir heute wieder in einem Land waren oder gegangen sind, wo es einfach ist, Orte zu finden, die heimgesucht sind.
Ja, wir haben uns, weil es die Woche halt einfach ein bisschen voll war, vor allem bei Katharina, ein bisschen einfach gemacht und sind nochmal nach Schottland gegangen.
Ja, aber da waren wir ja auch schon länger nicht
mehr. Da waren wir auch schon länger nicht, irgendwo, ich glaube, in den 80ern.
Ich finde es gerechtfertigt.
So, ja, und da wissen wir aber halt nun mal auch, okay, da finden wir auf jeden Fall leicht irgendwas und müssen uns nicht schlapp suchen. Und ja, darum sind wir heute in Schottland.
Richtig.
Und Katharina fängt mit ihrer Geschichte an heute.
Das mache ich. Und da fange ich einfach an.
Viel Spaß.
Die Insel Scale im Archipel der Orkney Islands ist eine der bedeutendsten Inseln im gesamten Vereinigten Königreich. Im Jahr 1850 suchte ein gewaltiger Sturm die Bucht von Scale mit solcher Heftigkeit heim, dass er neben 200 Todesopfern, die er forderte, auch große Teile des Landes abtrug. Als der Sturm vorüber war und die Dorfbewohner es wagten, ihre Häuser zu verlassen, machten sie eine seltsame Entdeckung. Das Land, das der Sturm weggerissen hatte, offenbarte die Reste eines Dorfes, das zuvor völlig unbemerkt geblieben war, da es teilweise in den Erdboden eingelassen worden war. Das Dorf musste bereits seit Jahrhunderten dort gewesen sein, vom Rest der Welt unentdeckt. William Watt, ein Amateurgeologe, war der Erste, der mit den Ausgrabungen an diesem Ort begann. Doch nachdem er nur 4 Häuserruinen entdeckt hatte, zog er von dann. So überließ er die Städte Schatzsuchern und Grabräubern, denen das Kulturerbe egal war und die mehrere Artefakte aus den uralten Mauern raubten. Glücklicherweise übernahm kurz nach Watts Verlassen die Universität von Edinburgh die Kontrolle über das unbekannte neolithische Dorf und nannte es Skara Brae. Skara Brae ist zweifelsohne von großem historischen Interesse und eine Erkundung wert. Es gibt jedoch noch einen anderen Ort, der seit Jahren die Aufmerksamkeit von paranormal interessierten Menschen auf sich zieht. Das Herrenhaus Scale House liegt isoliert nahe der Westküste von Mainland an der Bay of Scale in der Nähe von Skara Brae und der St. Peter Kirk. Der im frühen 17. Jahrhundert erbaute älteste Gebäudeteil umschloss 3 Seiten eines Hofes. Die einzelnen Gebäudeteile sind meist zweistöckig und ihre Fassaden sind mit Harl verputzt. Teilweise sind die Giebel als Staffelgiebel gearbeitet. Im Norden schließen sich Stallungen an. Im Jahr 1615 war es im Besitz von Patrick Stuart, dem 2. Earl of Orkney. Earl Stuart verlor allerdings seine Ländereien und seinen Titel, ganz zu schweigen von seinem Kopf am Merced Cross, weil er eine Rebellion angezettelt hatte, die wegen seiner schlechten Planung gründlich scheiterte. Nach der Hinrichtung von Earl Stuart wegen seines Hochverrats fielen die Ländereien dem Bischof von Orkney zu. Bischof George Graham erweiterte das bisher schlichte Gebäude auf den Ländereien in den 1620er Jahren und baute ein ebenfalls schlichtes, jedoch weitaus größeres Herrenhaus. Grahams Sohn wurde Laird von Orkney und das Anwesen wurde von diesem Zeitpunkt an in der Linie der Lairds von Orkney vererbt. Über die Jahrhunderte wurde das Gebäude mehrfach erweitert. Nicht lange, nachdem der heutige Besitzer, Major Malcolm McRae, 12. Laird im Scale House, Anfang der 1990er Jahre Eigentümer geworden war, wurde eine beunruhigende Entdeckung gemacht. Bei Renovierungsarbeiten hoben Arbeiter einige Bodenbretter an und fanden menschliche Überreste, wo keine hätten sein dürfen. Major McRae ließ den Boden rasch untersuchen und aufgraben und fand insgesamt 15 Skelette, die mit leeren Augenhöhlen aus ihren ungewöhnlichen Gräbern im Boden starrten. Nach einiger Recherche wurde festgestellt, dass das Haus auf einer alten piktischen Begräbnisstätte errichtet worden war. Die Pikten waren ein alter Stamm von keltisch sprechenden Menschen, die während der Eisenzeit Großbritanniens lebten. Um diese alten Grabstätten nicht weiter unnötig zu entweihen, wurden die Überreste sorgfältig an ihrem Fundort zurückplatziert und neu bestattet. Nun könnte man meinen, dass die Störung dieser alten Begräbnisstätte dazu führte, dass sie von prähistorischen Geistern heimgesucht wird. Die Seelen, die in den Hallen von Scale House spuken, sind allerdings nicht ganz so alt. Als Major McRae Laird von Scale wurde, hatte er einen treuen Hund, der sich offensichtlich nicht gerne im Haus aufhielt. Eines Tages, als McRae und sein Hund im Haus waren, hörte der Major das unverwechselbare Geräusch von Schritten in der Halle. Bevor er etwas rufen konnte, drehte sein Hund durch. Das Tier fing an der Tür zu kratzen und zu winseln, als ob er versuchen würde, denjenigen zu erreichen, der diese mysteriösen Schritte verursachte. Plötzlich schien McRaes Hund die Nerven zu verlieren und flüchtete unter das Bett. McRae riss die Tür auf, in der Erwartung, einen Eindringling zu finden. Was er fand, war nichts. Kein Eindringling und nicht einmal jemand, den er kannte. Der Flur vor der Tür war leer und still wie eine Gruft. Als sich der Vorfall wiederholte, sagte ein Verwandter des Majors, das unsichtbare Phantom könne nur Obi sein, ein Geist, der im Haus spuke. Auf McRaes Nachfrage erklärte der Verwandte, dass es sich bei Obi um einen Mann handelte, der aus welchen Gründen auch immer eine Insel in einem nahegelegenen Loch bauen wollte. Während er Steine in den See schleppte, fiel Obi vor Erschöpfung tot um. Und er wählte Scale House als den Ort, an dem er seine Ewigkeit verbringen wollte. Und das Haustier des Majors war nicht der einzige Hund, der Angst vor Obi hatte. Jeder Hund, der Scale House passierte oder betrat, reagierte ähnlich wie der Hund von Major McRae. Obi ist jedoch nicht das einzige Gespenst, das durch die Hallen von Scale House spaziert. Die Erscheinung eines großen Mannes mit einem sehr freundlichen Gemüt wird regelmäßig im Haupthaus gesehen. Er erscheint so real, dass Besucher behaupten, sich mit ihm ausführlich über das Haus unterhalten zu haben. Doch merkt jeder bald darauf, dass sie sich nicht mit einem lebenden Mitglied des Hauses unterhalten haben konnten. Niemand weiß wirklich, wer dieser Mann mal gewesen war, aber einige Mitarbeiter von Scale haben insgeheim ihre Vorstellungen, wer es sein könnte. Außerdem wurde mehrmals die geisterhafte Gestalt einer Frau in einem Schal gesehen, die von der Treppe herunterstarrt, wenn Besucher durch das Haus gehen. Und was wäre ein Spuk in einem großen alten Haus ohne einen Eindringling im Schlafzimmer? Mehrere Personen, die die Nacht hier verbracht haben, berichteten, dass sie durch das Gefühl geweckt wurden, eine große Person säße auf ihrem Bett. Und wie nicht anders zu erwarten, war niemand da, wenn sie in das abgedunkelte Zimmer schauten. Zumindest niemand, der gesehen wurde. 1997 wurde das Scale House nach 6-jähriger Restaurierungsphase eröffnet. Heute ist das Scale House immer noch für die Öffentlichkeit zugänglich und kann für besondere Anlässe wie Hochzeiten und besondere Veranstaltungen gemietet werden oder aber auch als Feriendomizil. Das Herrenhaus auf den Orkney-Inseln scheint ein klassisches Spukhaus zu sein, wie man schon von vielen gehört hat. Glücklicherweise scheint aber keiner von den hier spukenden Wesen bösartig zu sein. Wie so viele Geister wollen auch die Seelen von Scale House nur Hallo sagen und die Leute so daran erinnern, dass es sie einmal gab.
Dankeschön.
Bitteschön.
Das war jetzt aber ein schönes Ende.
Ja, ne?
Hast du schön geschrieben.
Ja, danke. Ich fand das auch irgendwie so, ja, literarisch. Keine Ahnung.
Das stimmt.
Ja, und ich meine, ja, viele wollen auch vielleicht einfach nur
Hallo sagen.
Hallo sagen. Jo, wir sind noch hier. Ja. Wir sind gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Wir sind gestorben, um zu bleiben.
Richtig. Extra gestorben.
Ja, also ich muss sagen, ich fand das eine schöne Geschichte. Schottland ist ja sowieso so ein schönes Land einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele hier von Schottland eine Ahnung haben oder geografisches Wissen. Ich selber musste auch die Orkney Islands googeln, weil ich nicht ganz sicher war, wo die sind. Die sind ganz oben. Im Norden, okay. Ja, an der,
Entschuldigung,
an der nördlichsten Spitze von Schottland, die es gibt, ja, diese, also Schottland sieht ja ein bisschen so aus, als würde es sich so auflösen nach oben hin. Das sind die Orkney Islands.
Ah ja.
Ja, also ein bisschen auflösen nach links und dann nach oben hin noch. Und die Orkney Islands sind quasi an der obersten Spitze davon. Und da ist die Hauptinsel eben Skale. Und ja, was soll ich sagen? Raue Landschaft, ganz klar. Ne? Liegt natürlich auch sehr gut. Also viele Wikinger sind auch damals da gewesen. Also gerade so die Ostküste von Schottland, Großbritannien, die wurde ja viel von den Wikingern geraidet. Und dass die zwischendurch die Orkney Islands auch mal befallen hatten, das ist gut vorstellbar, einfach aufgrund der Lage, die die da haben. Mhm. Ne? Von daher, ja, ich würde sagen, das Wetter ist sehr rau und dadurch, dass der Sturm da auch 1850 so stark gewütet hat, dass sogar Land abgetragen wurde.
Das ist schon krass.
Ja, ja, also das sagt ja schon einiges aus. Ne? Um vielleicht kurz auf ein paar Bezeichnungen in den Text einzugehen. Also neolithisch, für alle, die das noch nie gehört haben, ist die Jungsteinzeit. Also alles, was neolithisch ist, aus neolithischer Zeit, ist aus der Jungsteinzeit. Mhm. Na? Zum Beispiel Stonehenge ist auch neolithisch. Und dann habe ich noch zu Harl rausgesucht, weil ich selber wusste auch nicht, was Harl ist. Mhm. Mit Harl wurde eben Skale House gebaut. Harl ist ein spezieller Rauputz, der gerade im Westen Schottlands und auch Nordenglands traditionell als ein Außenputz genutzt wird, weil der sehr witterungsbeständig ist und auch sehr gut an diese kaltfeuchten Bedingungen in dem Klima angepasst ist. Also das bedeutet einfach, dass der ziemlich lange hält, sodass die nicht so oft diesen Putz erneuern müssen, mhm, ne, damit die Häuser isoliert bleiben. Und damit wurde eben auch das Herrenhaus hier, Skale House, verputzt. Und dann vielleicht noch ganz kurz Staffelgiebel, das sind diese Treppengiebel. Also wenn ihr mal so frühere Häuser sieht, wo die Giebel nicht einfach diagonal zueinander laufen, sondern eben in dieser Treppenform aufeinander zulaufen. Ne?
Ja.
Das nennt sich Staffelgiebel. Also als könnte man so die Stufen einfach hochlaufen. Ne? Das Wort Skale, das leitet sich auch aus dem Altnordischen ab. Das heißt Halle im Prinzip. Hm. Also es ist halt so, dass Skale House wohl anfangs eher einfach eine große Halle war. Und auch diese Insel generell, also alle Höfe oder Anwesen, die auf Skale Island sitzen und gebaut wurden, die haben alle so altnordische Namen eigentlich, ne? Und wurden so bezeichnet. Diese Namen, die zeigen auch an im Prinzip, oder man vermutet dahingehend, dass diese Insel seit mindestens über 1000 Jahren auch dann dauerhaft besiedelt war. Ne? Allein das Dorf, ne, Scudder Bray, das ist ja schon viel älter als 1000 Jahre, denn neolithisch, wie gesagt, jungsteinzeitlich, man datiert also Scudder Bray auf die Zeit zwischen 3100 und 2500 vor Christus. Mhm. Also so alt ist das. Und es sieht sehr, also auf den Fotos sehr interessant aus, muss ich sagen. Also wirklich teilweise wie in den Boden eingelassen. Also man kennt das ja, dass alte Dörfer, Gebäuderuinen, wo die Grundmauern und so noch sind, dass das schon in der Erde ist, aber einfach aufgrund dessen, dass über diese vielen Jahrtausende die Oberfläche einfach gewachsen ist, sich aufgeschüttet hat nach und nach. Also das kennt man zum Beispiel in Köln. Da gibt es ich weiß nicht mehr, was, das war eine Mikwe oder so, glaube ich, damals. Eine Mikwe, das ist so ein jüdisches Badehaus.
Ach, ja.
Und die ist, keine Ahnung, die ist mindestens 2 Meter unter der eigentlichen Oberfläche der jetzigen Stadt. Ne? Aber damals, zu dem Zeitpunkt, wo es das gab, war die Oberfläche halt quasi nochmal 2 Meter tiefer. Mhm. Ne? Und in diesem Fall ist es aber so, dass ja wirklich das ganze Dorf teilweise in den Boden eingelassen war. Und die Häuser in den Boden gegraben wurden, gehauen wurden und Plätze in dem Dorf und Höfe eigentlich in den Boden eingelassen waren. Also wenn man da mal Fotos guckt, ich werde auch gucken, dass ich euch Fotos von Skara Brae poste, das ist schon sehr interessant und da würde ich auch gerne mal hin, wenn ich irgendwann mal nach Orkney komme.
Ja, also das klingt auf jeden Fall echt schön, also ich würde da auch gern hin. Ist zwar wirklich sehr weit oben, aber...
Es ist sehr weit oben, aber ich meine, wenn du, du kannst dich ja in Scale House einbuchen. Ne? Also die haben zwei Ferienapartments, einmal für 4 Personen und einmal für 6 Personen.
Ah, okay.
Und ich glaube, so wie es hier aussieht oder wie es ausgesehen hat, wo ich gegoogelt habe, dass die auch nur wirklich pro Woche vermietet werden. Ja.
Okay, ja.
Weil... Ja, ich habe mal versucht für eine Nacht, der hat mir keine Preise angezeigt.
Ne? Vielleicht fährt die Fähre auch nicht anders.
Ja, genau. Vielleicht ist es einfach nicht lohnenswert, vielleicht, nur für 1-2 Nächte. Ne?
Ja, vielleicht fährt die Fähre halt wirklich nur einmal in der Woche.
Ja.
Und darum kannst du halt auch nur eine ganze Woche mindestens da bleiben.
Genau. Ne? Also wir haben hier auch Raten pro Woche. Also deswegen, es gibt ja keine pro Nacht-Raten. Außerhalb der Saison, also so von November bis März, zahlst du zum Beispiel für das 6er-Apartment 850 Pfund Woche. Das geht, das finde ich auch, durchaus.
Vor allem, wenn du das dann durch 6 teilst.
Ja, eben.
Finde ich das voll okay.
Das 4er-Apartment ist 100 Pfund weniger. Und in der Hauptsaison, also Juli, August, zahlst du dann 1.200 Pfund.
Ja, finde ich auch noch okay.
Und dann halt bei dem 4er-Apartment ist das tatsächlich sehr viel, also ist es tatsächlich 150 Pfund weniger.
Wenn du mit 6 Leuten dann fährst, bei 1.200 Pfund, das sind ja nur 200 Pfund für die ganze Woche.
Ja, das ist super. Das ist richtig gut. Ich war auch überrascht. Ne? Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, what?
Ja.
Also das lädt ja praktisch dazu ein, einfach mal da hochzufahren für eine Woche. Ne? So, wann geht's los? Wann fahren wir da hin? Weil das ist halt wirklich wie ein Ferienapartment, also auch Self-Catering und alles. Aber richtig schön gemacht. Man muss sagen, wer jetzt hier diese herrschaftlichen Mansions im Kopf hat, der ist jetzt hier fehl am Platz. Mhm. Es heißt nicht umsonst schlichtes Herrenhaus. Es ist wirklich eher wie ein großes, schönes Farm- oder Bauernhaus. Ne? Sehr einfach, aber total einladend irgendwie. Ne?
Ja.
Und wie ein großes Cottage, wie eine große Ansammlung von Cottage-Gebäuden, die zusammen ein Haus ergeben. Ne?
Ja, klingt aber schön.
Und auch innen drin, also es sieht so gemütlich aus. Ich würd mich da ehrlich wirklich direkt einbuchen, gerade bei diesen Preisen. Ne? Sehr schottisch, sehr, sehr irisch. Also, ja, schön einfach, schön.
Ja, klingt doch
und, und wer einen Hund hat, der darf den auch gerne mitbringen. Die sind sehr willkommen dort. Wollte ich nur sagen. Weil es ist so schwer, mit Hunden irgendwo hinzufahren. Ne? Und man will die ja so gerne, nicht so gerne alleine zu Hause lassen. Und naja. Hunde könnt ihr dann auch mitnehmen.
Ja, das ist doch gut zu wissen. Ne?
Ansonsten.
Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Einreise mit Hunden schwierig ist.
Ach so, ja, wir sind ja jetzt wieder. Ja, wir sind ja jetzt
wenn
wieder.
Wenn ich so von meinen. Nee, aber dass das schon immer schwierig war.
Ist das so?
Was ich so von Tante Scarlett und so, die haben, glaube ich, immer erzählt, dass das sehr schwierig war. Deswegen haben die Hunde.
Ach so, ja, gut, das kann natürlich sein. Aber ja, wenn du in Schottland lebst, brauchst du ja einfach nur.
Weil du, glaube ich, echt viel irgendwie nachweisen musst. Oder, wow, also irgendwas, meine ich, klingelt da gerade bei mir, dass das mit Hunden einreisen wohl nicht ganz so easy ist auf die Inseln.
Ja, krass. So viel zu dem Thema. Also, wer in Schottland wohnt und uns zufällig hört, der kann seinen Hund mitnehmen.
Genau.
Für alle anderen könnt ihr probieren, dann mal so einzureisen. Ja, ansonsten war es das tatsächlich von meiner Seite aus.
Ja, cool. Vielen Dank.
Und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt erzählen wirst.
Clan Cameron, Clan McIntosh, Clan McGillivray, Clan McPherson, Clan Stuart of Appin, Clan Ferguson, Clan MacDonald of Capoch, Clan MacDonald of Clanranald, Clan MacDonald of Glengarry, Clan Fraser of Lovett. Es sind nicht nur Namen, sondern auch Erinnerungen an die alten Highland-Clans, die einst Seite an Seite standen und eine gewaltige Streitmacht bildeten, die sich hinter dem jungen Thronanwärter Prince Charles Edward Stuart, besser bekannt als Bonnie Prince Charlie, scharte. Dies sind die Männer, die am Morgen des 16. April 1746 bei Sonnenaufgang im Drumossie Moor Seite an Seite standen. Innerhalb von nur einer Stunde würden 1300 Seelen fallen. Ihr Schicksal besiegelt durch den unerbittlichen Angriff der Rotröcke der Regierung des Herzogs von Cumberland. Die Schlacht von Culloden, die für immer in die Geschichte eingehen wird, war ein düsteres Ereignis voller Mut und Tragik, bei dem das Moor Zeuge eines schicksalhaften Zusammentreffens wurde, das Schottland, Großbritannien und vielleicht die ganze Welt für immer verändern sollte. Die Schlacht von Culloden war der Höhepunkt eines von Bonnie Prince Charlie geführten Feldzugs und markierte den Höhepunkt des Jakobitenaufstands von 1745. Angetrieben von dem Wunsch, den britischen Thron für die im Exil lebende Stuart-Monarchie zurückzuerobern, begaben sich die Jakobiten unter Charlies Führung auf einen Feldzug, der sie bis nach Derby führte. Ein Vormarsch, der die Männer der hannoverschen Regierungstruppen, besser bekannt als Rotröcke, in Angst und Schrecken versetzte. Die jakobitische Bewegung, die in historischer Treue und der Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Stuart-Herrschaft wurzelte, gewann an Schwung, als sie Unterstützung von Highland-Clans und sympathisierenden Lowland-Schotten erhielt. Der Marsch nach England war zwar kühn, musste aber schließlich Rückschläge hinnehmen, die einen strategischen Rückzug in die Highlands erzwangen. Der Wendepunkt kam im windgepeitschten Moor von Culloden, wo die Highlander den disziplinierten und besser ausgerüsteten Regierungstruppen unter der Führung des Herzogs von Cumberland gegenüberstanden. Als die ersten Strahlen der Morgendämmerung das Drumossie Moor einfärbten, lag ein Knistern der Vorfreude in der Luft. An diesem Morgen entfaltete sich ein krasser Gegensatz, als die Highland-Clans, die den alten Geist ihrer Vorfahren wieder aufleben ließen, entschlossen gegen die furchterregenden Rotröcke der Regierung antraten. Die stille Spannung in der Luft war greifbar. Ein Vorspiel zu dem donnernden Zusammenstoß, der bald folgen würde. Als das Licht den Horizont durchbrach, wurde die Stille vom Klang des Pibrach beendet, einer alten Pfeifenmusik, die den Beginn der Schlacht ankündigte. Daraufhin brüllten die Highlander in ihren unverwechselbaren Kills ihre Leitsprüche. Schlachtrufe, um die Männer vor dem Angriff zu sammeln. Die MacLeods brüllten Bas no Beha, was Tod oder Leben bedeutet. Die Frasers Je suis prêt, ich bin bereit. Eine Symphonie von Dudelsäcken und das rhythmische Schlagen von Trommeln durchbrach die unheimliche Stille, die dem Sturm vorausging. Dann begann der berühmte Highland-Angriff. Hunderte von jakobitischen Soldaten, ein Meer aus Kilts und Stahl, stürmten auf die Linien der Regierung zu. Der Angriff, der bei dem früheren Sieg in der Schlacht von Prestonpans so gefürchtet und wirksam war, wurde durch den unebenen und sumpfigen Boden des Moors gebremst. Die disziplinierten und entschlossenen Truppen der Regierung erwarteten den bevorstehenden Zusammenstoß mit unerschütterlicher Entschlossenheit. Das Moor, eine uralte friedliche Landschaft, war nun bereit, Schauplatz eines brutalen, blutigen Massakers zu werden. Die Eröffnungssalve ertönte, als die Jakobiten nach vorn stürmten und die Rotröcke anschrien. Der Kampf war heftig, geprägt vom Klirren der Klingen, dem Staccato des Musketenfeuers und dem donnernden Widerhall des Kanonenfeuers. In diesem Chaos wurden Menschenleben vernichtet, Schicksale besiegelt und das Moor war Zeuge des tragischen Untergangs einer Rebellion. In nur knapp einer Stunde fanden fast 1300 jakobitische Soldaten im Moor von Culloden ihr schicksalhaftes Ende. Das Echo der Dudelsäcke und die eindringlichen Schlachtrufe wurden von einer unheimlichen Stille abgelöst, die nicht nur den tragischen Verlust von Menschenleben, sondern auch die Todesglocke für das alte Clansystem bedeutete. Die Niederlage bei Culloden markierte einen tiefgreifenden Wendepunkt und leitete eine neue Ära in der schottischen Geschichte ein, in der die Überreste des einst mächtigen Clansystems in den Annalen der Zeit verschwanden, für immer verändert durch die unbarmherzigen Winde, die über das trostlose Moor fegten. Doch während die Nacht über Culloden hereinbricht, flüstert man von gespenstischen Echos, den verweilenden Seelen der Highlander, die ihr Schicksal auf diesem gespenstischen Schlachtfeld ereilte, deren Anwesenheit noch immer in der kühlen Brise, die das Heidekraut rascheln lässt, und in den Schatten, die unter dem mondbeschienenen Himmel tanzen, zu spüren ist. In der Düsternis des trostlosen Moors von Culloden taucht jedes Jahr am Jahrestag der schicksalhaften Schlacht eine gespenstische Gestalt auf. An einem nebligen Abend, Jahre nachdem der turbulente Konflikt abgeklungen war, durchquerte ein Mann aus der Gegend das Moor. Die wilde Nacht hüllte ihn ein, der Regen prasselte unerbittlich auf ihn nieder und die Sicht war auf ein Minimum reduziert. Doch inmitten der Dunkelheit wurde seine Aufmerksamkeit von einer subtilen Bewegung in der Ferne gefesselt. Durch den Schleier aus Regen und Nebel erkannte er die Silhouette eines Mannes, groß und schlank, gekleidet in veraltete Kleidung. Trotz der schwierigen Bedingungen konnte der Beobachter genügend Details ausmachen, um zu erkennen, dass es sich bei dem, was er sah, um einen jakobitischen Soldaten handelte. Neugierig und um das Wohlergehen des Mannes besorgt, ging er vorsichtig auf die Gestalt zu, wobei seine Schritte durch das unablässige Prasseln des Regens auf dem Moor gedämpft wurden. Als er näher kam, hallten die eindringlichen Worte »Besiegt, besiegt« durch die feuchte Luft. In diesem Moment bemerkte der besorgte Mann das fahle Gesicht des Soldaten und erkannte, dass er sich in der Gegenwart eines Geistes befand. Eine Erscheinung, die in der ewigen Klage über eine vor vielen Jahren verlorene Schlacht gefangen war. In einem Moment des blanken Entsetzens drehte er sich um und floh mit klopfendem Herzen in seiner Brust. Das nasse Moorgras unter seinen Füßen wurde tückisch und ließ ihn ausrutschen und fallen, während er verzweifelt versuchte, sich von der Erscheinung zu entfernen. Nach Luft ringend ging der Mann eilig seine Schritte zurück, wobei jeder Schritt von einer Mischung aus Angst und Unglauben beschleunigt wurde. Als er den Rand des Moores erreichte, warf er einen letzten Blick zurück, halb in der Erwartung, dass die geisterhafte Gestalt ihn durch den Nebel verfolgte. Aber der Jakobit war verschwunden. Mit klopfendem Herzen stolperte er in die Sicherheit seines Hauses. Unfähig, die Last der Begegnung zu bewältigen, erzählte er Freunden und Verwandten die schaurige Geschichte und ihre Gesichter spiegelten eine Mischung aus Skepsis und Besorgnis wider. Die örtliche Gemeinschaft, die an den Geschichten über das Übernatürliche gewöhnt war, konnte nicht anders als einen kollektiven Schauer zu empfinden bei dem tragischen Gedanken an einen gefallenen Jakobiten, der im Tod keinen Frieden finden konnte und dazu verdammt war, für alle Ewigkeit durch das Moor zu wandern. Dieser Zeuge ist nicht der einzige, der die gespenstische Gestalt des Soldaten im Moor gesehen hat. Viele weitere Zeugen berichten, dass sie den Geist eines untröstlichen, einsamen jakobitischen Soldaten gesehen haben, der groß und mit fahlem Gesicht ziellos durch das Moor wanderte. Viele weitere Zeugen berichten, dass sie den Geist eines einsamen jakobitischen Soldaten gesehen haben, der groß und mit fahlem Gesicht ziellos durch das Moor wanderte. Wie beim ersten Zeugen berichten diejenigen, die seinem Geist begegnet sind, dass sie ihn immer wieder »besiegt, besiegt« flüstern hörten. Fast so, als könnte er das Schicksal, das ihm und seinen Waffenbrüdern widerfuhr, nicht begreifen. Seit vielen Jahrzehnten kommen Besucher nach Culloden Moor, angezogen von seiner historischen Bedeutung. Die Schlacht markierte einen Wendepunkt in der schottischen Geschichte und das Moor ist seither zu einem Ort des Gedenkens und der Reflexion geworden. Menschen, die sich für die jakobitische Geschichte interessieren und Touristen pilgern gleichermaßen nach Culloden, um der Schlacht die Ehre zu erweisen, das Schlachtfeld zu erkunden und ein tieferes Verständnis für die Ereignisse an diesem historischen Tag zu gewinnen. Mitte der 30er Jahre besuchte eine Amerikanerin Culloden, um mehr über die Verbindungen ihrer Familie zu Schottland zu erfahren. Ihr Blick blieb auf einem Grabhügel haften und ein beunruhigendes Gefühl lag in der Luft. Dieser Hügel stach besonders hervor, denn er war mit einem Stück Tartan bedeckt, das ihre Neugierde weckte. Mit einer Mischung aus Bangen und Interesse näherte sie sich dem verborgenen Hügel und sah sich einem Anblick gegenüber, der sie wie ein Schock durchfuhr. Unter dem Tartan lag die Erscheinung eines jungen jakobitischen Soldaten, dessen flehende Augen auf die ihren gerichtet waren. Tödlich verwundet und stark blutend schien er nach Atem zu ringen. Verängstigt lief die Frau davon. Diejenigen, die sich in bestimmten Nächten ins Culloden Moor gewagt haben, sprechen von geisterhaften Klängen, die das Gewicht der Geschichte tragen. Eine Symphonie aus fernen Schreien und geisterhaften Dudelsäcken, die Schlacht widerhallen lassen, die sich einst auf diesem trostlosen Boden abspielte. Das Echo der Schlacht geht weit über die Felder von Culloden hinaus und dringt bis ins Herz von Culloden House vor, einem stummen Zeugen der Tragödie, die sich dort abgespielt hat. Im Vorfeld des brutalen Zusammenstoßes diente das herrschaftliche Anwesen als improvisierte Kommandozentrale für Charlie und seine jakobitischen Truppen. Einigen Berichten zufolge verwandelten sich die Säle sogar in ein provisorisches Feldlazarett und in eine Leichenhalle, welche die Last der Verwundeten und Gefallenen beider Seiten trugen. Die historischen Mauern von Culloden House waren Zeugen der Ereignisse und trugen die Last der getroffenen Entscheidungen und der ausgelöschten Leben. Die Auswirkungen dieser schicksalhaften Konfrontation haben möglicherweise ihre Spuren in den Steinen dieses berühmten Hauses hinterlassen. Ein Handwerker war mit Renovierungsarbeiten in den historischen Mauern beauftragt. Seine Aufgabe an diesem Tag war es, einige der Lampen im Ballsaal zu reparieren. Das Gebäude war eine Zeit lang vernachlässigt worden und musste dringend modernisiert werden. Während er an der Spitze seiner Leiter stand, sah er aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Als er sich umdrehte, um besser sehen zu können, erwartete er, seinen Vorarbeiter zu sehen. Doch er sah nicht seinen Vorarbeiter, sondern die Gestalt eines Highlanders, der wehmütig über den Boden des Ballsaals schritt. Er beschrieb diese Erscheinung als einen Kilt tragend, in altertümlicher Kleidung und durchnässt, als wäre er gerade aus einem Fluss geklettert und beobachtete mit offenem Mund, wie der Mann seinen traurigen Gang über den Boden und durch eine Wand auf der anderen Seite des Raumes fortsetzte. Bis zu diesem Moment war er davon überzeugt gewesen, dass es sich um eine reale Person handelte. Erschrocken sprang der Handwerker von seiner Leiter herunter und verließ den Raum. Er wartete auf die Rückkehr seines Vorarbeiters und erzählte ihm, was er gesehen hatte. Er schwor, nie wieder allein in dem Haus zu arbeiten. Die Geister von Culloden, die für immer an ihr verfrühtes Schicksal gebunden sind, streifen weiterhin über das Schlachtfeld und ihr leises Flüstern hallt durch den Schleier zwischen den Lebenden und den Verstorbenen. Dieses gespenstische Vermächtnis dient als ergreifende Erinnerung an die menschlichen Kosten des schicksalhaften Tages, an dem Leben verloren ging, Schicksale verändert wurden und sich ein tiefgreifendes Kapitel der schottischen Geschichte inmitten der heulenden Winde des Culloden-Moors entfaltete.
Applaus.
Danke.
Dankeschön für die Geschichte.
Bitte.
Diandra hatte eine sehr, sehr harte Zeit heute.
Ja.
Ihre Geschichte durchzubekommen.
Es war sehr hart, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist, ja. Gut, dass ihr euch das nicht alles anhören müsst.
Nee.
Müsst.
Dann für alle, die interessiert sind, Blooper gibt es wie immer am Ende.
Ja, da sind ein paar bei. Ein paar weniger.
Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Für die Geschichte Culloden's. Und es gibt tatsächlich eine kleine Besonderheit.
Ja, denn wir waren schon da.
Wir waren dort.
Tatsächlich waren wir beide dort. Ich habe eben noch mal geguckt. Ich habe tatsächlich nicht so viele Bilder gemacht, wie ich erwartet hätte. Aber trotzdem ein paar, die ich auch dann posten werde. Ich werde aber noch ein paar anfragen, wo man ein bisschen mehr vielleicht das Gesamte sehen kann. Wobei es halt einfach eine große Fläche ist.
Ja.
Ne, heutzutage.
Wir waren also natürlich auch nur dort, weil wir historisch interessiert waren.
Richtig.
Und nicht etwa wegen der fiktiven Figur Jamie Fraser, die dort gekämpft haben könnte.
Ja.
Nein, natürlich hat uns auch die Geschichte sehr interessiert damals, aber irgendwie hat es sich auch angefühlt, als hätte Jamie Fraser echt sein können. Und
ja.
Oh, Moment.
Ja, da ging gerade Katharinas Uhu los.
Ein Alarm.
Also falls ihr ihn leise im Hintergrund uhuhen hört. Nein, aber es war damals, also das ist jetzt halt auch schon, ich traue es mich fast nicht zu sagen, fast 11 Jahre her, dass wir da waren.
Boah.
Wo wir noch jung waren.
Bitter.
Ja.
Bitter.
Ja. Ja, ist schon lange her, aber es war schön. Also.
Ja.
So. Also man hat da schon so eine spezielle Atmosphäre.
Das
also,
schon.
Man muss aber auch sagen, damals, als wir da waren, war jetzt auch echt nicht viel los. Also
ja.
Es war sehr einsam. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Damals war Outlander noch nicht ganz so gehypt.
Das ist korrekt.
Deswegen
ja.
Weiß ich nicht, wie es mittlerweile ist, ob es da jetzt einen größeren Hype drum gibt, auch um dieses
ja.
Schlachtfeld.
Da gab es die Serie noch nicht, ne?
Ja, und ich bin auch überzeugt davon, weil es gibt mittlerweile ein sehr großes Besucherzentrum da. Und ich meine, das wäre damals definitiv noch nicht da gewesen.
Es war, doch, da gab es ein Besucherzentrum.
Ja?
Es gab auf jeden Fall eins. Ich weiß natürlich nicht, wie riesig das heute ist.
Also das sieht
ist.
Schon groß aus. Muss ich mal gucken. Also, falls ihr, also, nee, fangen wir anders an. Noch ein paar, ich habe noch zwei Sachen, ja, zum Text selber, was ich auch von der Seite, ja, vom Battlefield, sag ich mal, selber habe, von diesem schottischen irgendwas nationalhistorischen Träger, also der sich halt darum kümmert. Da gab es die Info, dass diese jakobitischen Soldaten eine Tagesration von 3 Biscuits hatten. Also von so 3 Keksen irgendwie.
Was?
Ja, also sehr, sehr wenig.
War das Elbenbrot? Gambas?
Ich glaube nicht.
Dass sie satt gemacht hat oder so?
Das bezweifle ich.
Hm.
Ja. Und es Culloden, diese Schlacht, die es da gab, war tatsächlich die letzte große Schlacht auf britischem Boden selber. Und ja, wie schon erwähnt, in weniger als einer Stunde sind wirklich 1300 Männer ungefähr getötet worden.
Krass.
Wobei, oder wovon ungefähr 1250 von den Jakobiten waren. Also die Rot, also einfach weil die hatten eigentlich ja ihren ja gut erprobten Angriff, der sonst gut funktioniert hat, aber aufgrund dieser blöden Gegebenheiten auf diesem Moor mussten die halt einfach so viele Verluste hinnehmen und dass das dann halt auch gescheitert ist wegen diesem blöden Moor. Ja, ist
krass.
Tragisch, ja.
Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ob das Besucherzentrum war, was damals schon da gestanden
ich
hat.
Ich auch nicht.
Krass.
Auf jeden Fall, es gibt wirklich, die haben sehr viele Angebote in diesem Besucherzentrum und das Battlefield selber, da könnt ihr rund um die Uhr hin. Also das ist nicht abgesperrt oder so. Ihr braucht da kein Ticket für. Ihr könnt das besuchen, wann immer ihr Bock habt. Theoretisch auch mitten in der Nacht. Das Besucherzentrum hingegen, das hat natürlich Öffnungszeiten, meist so von 9 bis 16 oder 17 Uhr, halt je nachdem, welche Monate gerade sind, und kostet ungefähr 12 Pfund Eintritt, was, nee, also es kostet 12 Pfund Eintritt, was ungefähr 14 Euro entspricht.
Mhm.
Na, aber da kriegst du wohl tatsächlich relativ viel geboten mittlerweile in diesem Besucherzentrum, also auch viele so, ups, wie sagt man, immersive?
Immersiv, ja.
Immersive.
Interaktiv.
Interaktive Sachen und sowas. Und man kann auch, ja, eine geführte Tour über das Battlefield mit buchen. Dann wäre das dann halt 16 Pfund beziehungsweise 19 Euro. Und was ich auch ganz cool fand, irgendwie, dieses Besucherzentrum kann man halt auch für private Events buchen.
Oh.
Mit bis zu, ich glaube, 200 Leuten. Also
wow.
Auch für Hochzeiten, Geburtstage, was auch immer.
Na, also ja, wer will nicht da heiraten, wo 1300 Menschen gestorben sind?
Wer weiß.
Also
Outlander-Fans vielleicht.
Möglich, ja doch möglich.
Ja,
ne?
Ja.
Da würde ich mir aber lieber das Schloss für Lelleboch mieten.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob man das kann, aber
wahrscheinlich nicht.
Wäre mir eh lieber für eine Hochzeit als Location.
Nein, aber wie gesagt, man kann es mieten oder für Firmen-Events, was weiß ich, ne? Tagungen. Und ja, das war jetzt so das, was ich für euch ums Kladden Battlefield mitgebracht habe.
Dankeschön.
Ja, bitte.
Also es
und nicht wundern, dass ich das zwischendurch Dramossymore genannt habe, also weil so ist das auch bekannt, sage ich mal. Ja.
Ja. Also es ist halt wirklich, ne, da ist wirklich nicht viel. Viel Heide, viel Gräser, viel weite Fläche.
Ja.
Und wenn man will, kann man einmal komplett drum rumlaufen. Ich glaube, das war auch irgendwie so eine zwei Stunden Spaziergang oder
ja,
sowas.
Ja, irgendwie so. Also wenn man sich halt Zeit lässt.
Wenn man sich wirklich Zeit lassen will und das alles einmal ablaufen möchte.
Ja.
Das weiß ich auch noch.
Ich glaube, wir haben da eine Frau getroffen unterwegs, die irgendwo Blumen hingelegt hat an irgendeinen Klarenstein.
Mhm. Ja, und an anderen lagen schon Blumen
ja.
Und all sowas, ne? Mhm.
Aber sonst haben wir da jetzt niemanden damals getroffen. Also
nicht
das,
so
das war schon cool.
Ja.
So.
Die Hütte, das Cottage,
ja.
Das steht auch immer noch da.
Ja, davon habe ich ein Foto. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Tun wir das.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und ich beginne mit meiner Empfehlung. Und Diandra wird es schon nicht mehr hören können, aber ich muss euch das jetzt auch allen erzählen. Ich empfehle die Serie Arcane League of Legends auf Netflix. Und die empfehle ich, weil ich wirklich absolut consumed bin von dieser Serie. Ich bin... Das habe ich selber nicht erwartet. Mir wurde die irgendwie vorgeschlagen und ich habe gedacht, ach ja, guck mal rein. Die Zeichnungen sehen ja ganz gut aus. Und ich war von der ersten Folge an so gefesselt von dem Zeichenstil, von der Qualität, von den Gesprächen, von den Charakteren, von der Musik. Eigentlich einfach allem, was diese Serie zu bieten hat. Und ja, es ist ein Cartoon, wenn man das so sagen will. Aber wie gesagt, die Qualität ist absolut, also die kann mit jedem Spielfilm mithalten.
Cool.
Ja, sehr cool. Zwei Staffeln gibt's, 9 Folgen, glaube ich. Und es kommt auch keine dritte Staffel. Ich habe mich schon informiert.
Ausgeheult.
Ausgeheult auch. ich habe mir fast jedes Lied aus dieser Serie auf meine Spotify-Playlist gepackt. Es geht nur, um es kurz zu umreißen, weil ich will, man kann gar nicht so viel beschreiben, weil da ganz viel in der Serie vor sich geht, ganz viele Side-Stories und so. Und aber es geht im Grunde um, ja, im Prinzip die Liebe von zwei Schwestern, die dann aber durch, die sich dann verlieren und ja, die Liebe auch irgendwo so ein bisschen in eine Hassliebe umschlägt. Und es ist einfach so komplex. Und deswegen will ich euch gar nicht viel sagen. Das ist eine alternative Welt, ein alternatives Universum, so ein bisschen, ja, ich würde es fast Steampunk-mäßig beschreiben, in der zwei Männer halt auch eine Erfindung, sogenannte Hextech erfinden, also magische Technologie quasi. Und das, ja, ist eigentlich so der Anfang vom Ende auch. Das bringt alles so ein bisschen aus den Fugen in der Welt. Und ja, ich kann euch die nur so wärmstens ans Herz legen, wenn ihr irgendwas noch für, ja, Zeichentrick übrig habt. Selbst wenn ihr nichts mehr für Zeichentrick übrig habt, versucht es einfach mal, weil es ist wirklich grandios. Normalerweise bin ich nicht dafür, etwas zu hypen, was alle irgendwie hypen. Aber das, ich kann mich halt nicht erwehren, das ist einfach eine brillante Serie. Und deswegen Arcane auf Netflix.
Ja, danke. Ich möchte auch eine Serie auf Netflix empfehlen. Und zwar, ja, ein bisschen passend zum Podcast irgendwie. Die Serie heißt Ghosts.
Ach was.
Ja, das ist eine, ja, sehr, ja, also so eine Comedy-Serie. Die hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Staffeln, also ein paar Staffeln auf jeden Fall auf Netflix sind da. Es ist auch eine Staffel, die hat, keine Ahnung, 18, 19 Folgen. Also mal wieder ein bisschen was Neues, also zurück zum Alten eher quasi. Ja. Und da geht's darum, ein Pärchen, sie erbt von einer Großtante ein sehr großes Anwesen auf dem Land. Mhm. Ja, kommen dann dahin und dann sieht man aber schon viele weitere Charaktere in diesem Haus. Sehr unterschiedlich, aus sehr unterschiedlichen Zeitepochen.
Mach was.
Und am Anfang sehen die halt natürlich auch nicht, ne? Aber die sind dann schon in heller Aufruhr, vor allem als sie dann hören, dass sie draußen ein Hotel machen oder ein B&B machen wollen und sowas. Und sie hat dann durch, ja, sie fällt irgendwann die Treppe runter, weil sie auf einer Vase ausrutscht, sage ich mal, und kann dann die Geister sehen.
Ach.
Und mit ihnen reden auch, ne, interagieren, wie auch immer. Und ja, das ist einfach so eine schöne, witzige Serie, wie die dann, ja, sich lieb gewinnen und, ne, und
cool, da habe ich noch gar nichts von
interagieren
gesehen.
Und so. Also es ist, ja, so eine Abschaltserie einfach, um sich auch so ein bisschen berieseln zu lassen.
Ja.
Nicht zu ernst, man kann lachen, zwischendurch kommen neue Geister und, ja.
Ist schon cool.
Ja, und wie gesagt,
ich würde voll das Mega-BNB machen, wenn ich wüsste, das sind Geister, die mir helfen, irgendwie das Ding zu hypen.
Nee, und wie gesagt, ja, also es gibt die aus unterschiedlichen Epochen, ein Wikinger ist da, ein ja, von einem indigenen Volk, der auf diesem Gelände, und die sind natürlich halt alle auf dem Gelände oder im Haus gestorben, die da sind. Ne? Und ja, schaut's euch an, ist eine lustige Serie. Zwischendurch gibt's auch einen kleinen Podcast-Versuch zumindest.
Okay.
Also ja, Ghosts auf Netflix.
Sehr cool.
Ja, und dann schmeiße ich direkt meine Frage hinterher. Ich war heute irgendwie, ich habe keine der Fragen so richtig gefühlt heute eigentlich. Aber ja, welchen Tod von einem fiktionalen Charakter hast du bis heute nicht verkraftet?
Ja, da gibt es bestimmt einige. Ich muss erst mal drüber nachdenken. Moment, das trifft mich unerwartet. Vielleicht verdränge ich hier auch gerade. Ja, Verdrängungsmechanismus.
Verdrängung, natürlich. Sind schmerzhafte Wunden, die wir hier gerade wieder aufreißen wollen.
Ja, Fred Weasley war ganz schlimm für mich.
Ja.
Ganz schlimm. Dumbledore, Fred war schlimmer. Fred war schlimmer. Und ansonsten von einem fiktionalen Charakter. Ja. Ja, wirklich. Nee, also müsste ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken. Aber was bei dir?
Mark Sloan und Lexi Gray aus Grey's Anatomy.
Okay, das kann ich jetzt leider nicht fühlen, weil ich habe das nie gesehen.
Aber bestimmt.
Jetzt machen alle.
Ja. Und George O'Malley auf jeden Fall auch. Also das war auch.
Also auch aus der Serie?
Ja, ja, auch aus Grey's Anatomy.
Okay.
Aber Mark Sloan war schlimmer.
Oh, oh, ich hab was. Ich hab noch was. Aus The Walking Dead. Die kleine Blonde.
Ja. Beth?
Beth, ja. Ja.
Oh, ja.
Und Glenn.
Ja.
Jetzt kommen sie alle. Ja. Jetzt hast du die Wunde aufgerissen.
Ja, aber bei mir sind's. Also ich habe danach halt auch die Serie beendet. Weil es danach aber auch schlecht wurde.
So schlimm?
Meiner Meinung nach wurde es danach auch qualitativ einfach nicht mehr gut. Aber für mich, nee, für mich war das so, nee, fand ich doof. Will ich nicht, nee, gucke ich nicht weiter.
Krass, ja. Wow. Also das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Dass ich daraufhin irgendwie eine Serie beendet habe oder ein Buch zugeklappt hätte.
Nein, also.
Nun war bei Fred Weasley ja auch das siebte Buch quasi fast zu Ende. Also, da konnte ich den Rest auch noch lesen.
Ja.
Also, doch, da gibt es schon einige.
Und deine Frage?
Meine Frage ist: Was denkst du, wenn. Also wenn Tiere sprechen könnten, welches Tier wäre wohl das gemeinste?
Gute Frage.
So richtig fies.
Boah. Welches Tier könnte denn so richtig fies sein? Elstern vielleicht?
Meinst du?
Weiß ich nicht. Ich überlege gerade so.
Also tatsächlich ist mir auch nicht direkt sowas, weil ich glaube, so richtig fies sind Tiere eigentlich grundsätzlich nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich auf eins festlegen müsste, dann könnte ich mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, dass das Frettchen sehr gemein sein könnten. So richtig,
ja.
So richtig fies schelmisch, so koboldhaft, weißt du?
Ja, ich hatte die tatsächlich auch zuerst im Kopf, aber ich wollte nicht so gemein sein und denen das so zusprechen. Ich überlege, was ginge denn noch? Was könnte denn noch ein fieses Tier sein? Weiß ich nicht. Ich denke, ja, dann hier so ein Kuckuck.
Kuckucks sind ja auch so schon gemeine Tiere. Legen dir einfach so ein Ei ins Nest, weil die keinen Bock haben auf Eltern sein.
Boah, aber nee, ich weiß, Delfine. Ich glaube, Delfine.
Oh, Otter.
Otter weiß ich nicht, aber Delfine.
Die nehmen die Kinder von anderen Ottern zur Geisel. Ja,
oh.
Ja, um die schönsten Kieselsteine zu erpressen. Die wollen Lösegeld.
Boah.
Doch, ist wirklich so. Die entführen die Kinder von Ottern, die schönere Steine haben als die selber.
Unglaublich.
Und erpressen dann die schönen Kieselsteine.
Ja, Delfine und Otter.
Ja, das vielleicht sind das richtig gemeine Viecher.
Ja, eigentlich. Delfine mobben, glaube ich, auch richtig.
Ja.
Die sind doch auch
Orcas
so
sind auch hart. Die spielen auch so richtig fies mit den Seerobben, die töten und so.
Katzen des Meeres. So.
Ja. Echt. Obwohl ich die Tiere ja trotzdem
mal,
alle
die Fieslinge
mag.
Sind alle da im Meer.
Ja. Und alles die Süßen, ne? Mit dem Gesicht hier Otter. Ich meine, hallo, wie süß sind Otter bitte?
Ja.
Und Delfine?
Quokkas sind bestimmt eigentlich auch voll fies.
Wer?
Quokkas.
Quokkas?
Quokkas.
Ach, Quokkas. Oh, die kleinen Grinsedinger.
Ja, aber weil die ja halt so gucken. Und die sind aber bestimmt eigentlich voll
die Maske
fies.
Der Freundlichkeit.
Ja, richtig. Sind bestimmt voll fies eigentlich.
Ja, möglich.
Weil die denken, boah, ihr kleine Scheißleute, kommt immer hierher
auf unsere Insel.
Ich glaube, dass Quokkas ganz, ganz lieb sind.
Ich auch.
Ja, gut.
So viel zu dem Thema. Otters nehmen Geiseln für Kieselsteine, Lösegeld und Delfine machen Gruppenvergewaltigung.
Stimmt, das war's.
Ja, das war's.
Boah.
Und Orcas spielen ihre Beute tot.
Meine Güte.
Ja.
Also wirklich.
Also es sind schon ein paar grausame Tiere dabei.
Ja.
Ja.
Okay, damit beenden wir diese wunderschöne Folge.
Wunderbar.
Und nochmal Entschuldigung, dass es heute ein bisschen später geworden ist. Ciao.
Die erforderte auch eine große Teil? Nee, auch große Teile. Teile sind die Giebel. Teile, was? Teile sind, ja, ich weiß nicht, was ich da geschrieben, Teile des Giebel, Teile sind, was steht da? Was habe ich denn da zusammengeschrieben? Teile sind die Giebel als Staffelgiebel, teilweise soll das sein, teilweise.
War schön, dass du dahinter gekommen ja. bist.
Im Jahr, nee. Nee, das möchte ich jetzt nicht schon vorwegnehmen, eigentlich.
Okay.
Mit dem Südflügel, so.
Na gut.
Ja.
Dann nee.
Nee. Major McRae ließ den Boden rasch untersuchen und umgraben.
Und umgraben? Und
das war irgendwie falsch betont.
Grube einen Graben umrum.
Nee. Die von der Treppe herunterstarrt, wenn Besucher das Haus durch das Haus gehen.
Hm.
Nicht das Haus gehen.
Hm.
Und wie nicht anders zu erwarten war niemand da. Da ist ein Komma. Das Herrenhaus auf den Orkney Island. Da steht Inseln und ich wollte Island sagen. Und
ja.
Blöde
Kombi.
Ja, doof.
Es sind nicht nur Namen, sondern auch Erinnerungen.
Erinnerungen.
Oh, fängt ja gut an. Die Schlacht von Culloden war der Höhepunkt eines von Bonnie Prince Charlie geführten Felszugs. Ein Felszug.
Wie viele Felsen hat er denn hinter sich hergeschleppt?
Fünf.
Das ist nicht so viel.
Die jakobitische Sache, die in die stille Spannung in der Luft war greifbar. Ein Vorspiel zu dem donnernden Zusammenspoß. Ein Zusammenspoß.
Oh Mann.
Als das Licht den Horizont durchbrach, wurde die Stille vom Klang des Pibrach durchbrochen. Nee, Pibrach durchbrochen, das klingt doof. Pibrach durchbrochen.
I'm just saying.
Durchzogen? Durchklungen?
Durchklungen?
Daraufhin brüllten die Highlander in ihren unverwechselbaren Kills ihre Credos. Credos? Credo? Ihre Credo? Ist das ein... Daraufhin brüllten die Highlander in ihren unverwechselbaren...
Ach komm schon. Du hast so nah dran. So nah.
Das hat mich doch gerade erst wieder beruhigt.
Unverwachselbar.
Oh. Ihre unverwachselbaren Kredi.
Kreden.
Oh. Okay. Den Zusammenstoß mit für immer verändert durch die unbarmherzigen Winde, die über das trostlose Meer? Das Meer fegten.
Ich dachte gerade, wo kommt von das Meer auf einmal her?
Von England her. So außenrum. Mit klotzenden Herzen. Viele weitere Zeugen berichten, dass sie den Geist eines einsamen jakobitischen Soldaten gesehen haben, der groß und mit fahlem Gesicht ziellos... Was ist an ziellos so schwer? Wieso ziellos? Wie? Wie beim ersten Zeugen berichten diejenigen, die seinem einsamen... Nee, zwischen... Einsam steht er doch jetzt gar nicht.
Möchtest du einen Whisky?
Menschen, die sich für die jakobitische Geschichte erinnern... In was? Mitte der 1930er Jahre besuchte eine Besucherin.
Ich liebe deine Eloquenz.
Mitte der 1930er Jahre besuchte eine... Er wartete auf die Rückkehr seines Vorarbeiters und als dieser dann kam,